Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss.
Wenn du dir heute mal manchmal Musiker anguckst und interviewst, und ich hatte ja dann irgendwie durch den Job lange Zeit immer wieder auch die Möglichkeit, Menschen zu interviewen, dann gibt es da nicht unbedingt eine kleine Zahl von Musikerinnen und Musikern, die deshalb Musiker geworden sind, um sich selbst zu therapieren, weil die nämlich teilweise, sagen sie auch über sich selber, was am Sträußchen hatten und gemerkt haben, oh, irgendwie brauche ich einen Katalysator.
Und Dr. Burak Yildirim.
Ich hatte das Glück, dass ich viele Konzerte wirklich besuchen durfte, im kleinen und im großen Rahmen. Aber ich kann mir an eigentlich kein Konzert erinnern, wo es zum Beispiel zur Ausschreitung kam. Also, dass wirklich jemand dem anderen an die Gurgel gegangen ist. Warum? Weil man hat natürlich in diesem musikalischen Gemenge schon irgendwo wie so eine Art soziale Verbindung zueinander und so ein Zugehörigkeitsgefühl.
Das hat die Welt noch nicht gesehen. Burak Yildirim ist wieder da. Hallo, mein Lieber.
Ja, gleichfalls. Dankeschön. Dankeschön. Hab mich schon auf die Folge gefreut, nachdem du bei der letzten Folge letzte Woche die Söhne Mannheims ins Spiel gebracht hast.
Ja.
Und super, super Truppe. Also vor allen Dingen live, muss man sagen.
Ja.
Die kann man sich anhören. Konnte man sich anhören. Also so viele Auftritte haben die ja jetzt nicht mehr gehabt.
Nee.
Was ein bisschen schade ist, aber gut.
Wir kümmern uns aber heute. Ja, die Zeiten, also durchaus, ja, das stimmt. Ich kann mich noch daran erinnern, da kam Silvio Naidoo gerade irgendwie, startete er durch. Hm. Und das ist verdammt lange her. Das ist mal locker, würde ich mal vermuten. Man war das irgendwie so 2000 oder so, irgendwie sowas, etwas vorher sogar noch. Ja, etwas vorher, glaube ich, noch. Also das war auf jeden Fall, ist mal gut, erschreckenderweise 20, 25 Jahre her, um Gottes Willen. Das klingt ganz schlimm. Lass uns lieber über Musik reden, über das, was sie auch für unsere mentale Gesundheit tun kann. Auch wenn es 25 Jahre her ist. Super krass. Wie war dein Mental Health Moment der Woche, bevor wir in die große Musik einsteigen?
Schön. Dahingehend schön. Ich hatte ein Date mit meiner Frau.
Ja.
Ich hatte ein Date mit meiner Frau, und zwar, jetzt werden natürlich einige sagen, ja, das ist doch nichts Besonderes. Und zwar, ich habe mich mit meiner Frau unter der Woche zum Mittagessen getroffen. So, jetzt wirst du natürlich sagen, oder wie gesagt, vielleicht auch ein oder andere da draußen, warum? Also erstmal, warum Mental Health Moment der Woche? Ja, ganz einfach, weil das ist für unseren Tagesablauf absolut untypisch. Ne? Sie hat ja quasi einen 24-7 Job. Ich habe eine ganz klassische 39-Stunden-Woche. Und deshalb schaffen wir es meistens nicht, zumindest in der normalen Woche, Montag bis Freitag, sagen wir mal so, Mittagsstunden miteinander zu verbringen, weil ich nun mal meistens in der Sprechstunde bin und sie, wie gesagt, überall. Also haben wir uns gesagt, pass auf, du holst mich, verrückt, jetzt kommst du sogar rein.
Guck mal.
Herzlich willkommen. Und dann haben wir gesagt, die gute Frau kommt aufs Wort, wie man so schön sagt. Und dann haben wir uns gedacht, lass uns doch Folgendes machen. Du holst mich in der Mittagspause, die wir in der Praxis haben, meistens 13 bis 14 Uhr. Du holst mich in der Mittagspause ab und wir gehen Mittagessen. Hm. Ja, und dann hat sie das gemacht. Das haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Und ich fand das einfach total toll. Also ich fand es einfach toll. Weil es für den normalen Alltag ist eine ungewöhnliche Situation war und eben ein ungewöhnliches oder besonderes Treffen. Und das hat mir und auch ihr, wenn ich das hoffentlich so sagen darf, so viel Spaß gemacht, dass wir jetzt versuchen werden, das so ein bisschen einzuweben. Und je nachdem, wenn sie dann Zeit hat und kommen kann, dass sie dann sagt, pass auf, heute Mittag treffen wir uns und gehen zusammen essen. Und also für viele, die das tagtäglich haben, ich gönn's euch, schön, dass es so ist. Aber für uns ist es, wie gesagt, eher schwierig, weil wir sind ja auch die Kinder irgendwann mittags aus der Schule kommen. Und demzufolge war das eine wunderbare Thematik, wunderbare Geschichte, hat mich sehr gefreut. Und gerne mehr davon.
Guck mal. Ja, aber ganz ehrlich, das braucht man. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wenn beide ihren Flow haben und beide ihren Job haben, ihre Aufgaben haben und noch Kinder im Spiel sind, dann wird das mit der Beziehung einfach auch, mit der Zeit für die Beziehung auch eng. Und diese regelmäßigen Dates zu haben, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache. Also ich glaube, das ist das, was ja, wo hoffentlich viele dann auch wieder hinkommen, weil es einfach auch dringend notwendig ist, auch für eine Beziehung. Und auch mal wieder Dinge als Paar zu erleben. Und nicht nur dann, wenn die Kinder mal bei Oma und Opa sind, sondern einfach auch, um in den Alltag wieder zu integrieren. Ich glaube, daran strugglen irgendwie, oder damit strugglen viele. Und deshalb, Chapeau, dass ihr es hingekriegt habt, das gelingt nicht vielen.
Ja, haben wir uns auch gedacht, als wir darüber gesprochen haben, aber es war einfach so aus der Lameng, wie wir im Kölner Raum auch gerne sagen. Wir haben ja letzte Woche das Thema Curling-Eltern unter anderem gehabt und ich meine, jeder, der ein Kind oder auch mehrere hat, der weiß es. Man ordnet alles im Grunde den Kindern unter. Also das ist nun mal so. Ne? Es gibt, wie man immer so schön sagt, eine Zeit vor den Kindern und dann gibt es eine Zeit mit Kindern. Und natürlich möchte man sich in diesen Phasen eben auch nicht aus den Augen verlieren, weil man hat ja genug Themen. Allen voran mit und um die Kinder herum. Aber letztendlich mal zu sagen, komm, und wenn es eine halbe Stunde ist, dreiviertel Stunde, spielt gar keine Rolle. Einfach mal so ein bisschen außerhalb der Reihe, dann eben nur man zu zweit, ohne dass letztendlich ein Kind dazwischen funkt oder irgendwas hat oder was auch immer. Nochmal, die Kinder sind ja nicht lästig, im Gegenteil. Ne? Also ich glaube, wenn man wirklich das Glück hat, Eltern werden zu dürfen und zu können, es gibt, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, was einem Kinder geben. Aber nochmal, man versucht sich idealerweise eben nicht aus den Augen zu verlieren und nur für die Kinder da zu sein und einfach nur zu arbeiten, um Geld zu verdienen und sich auf den Urlaub zu freuen, weil dann mal ein bisschen Zeit miteinander verbracht wird oder sowas in der Art, sondern der Urlaub muss Urlaub sein und die Wochenenden müssen Wochenende sein, aber wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, eben unter der Woche auch mal so aus der Reihe zu tanzen, dann kann man das ruhig mal probieren. Ne? Und das ist jetzt für uns, ich hoffe, ich habe das nicht missinterpretiert. Also für uns ist das jetzt keine therapeutische Sitzung gewesen, sondern wir hatten einfach Bock darauf. Wir haben einfach gesagt, ja, warum eigentlich nicht? So, ja, und jetzt hat man halt gemerkt, das macht Spaß. Allein schon, weil du dann, ich meine, du kennst ja Pulheim ein bisschen, also so ein bisschen um unsere Praxis herum, das ist ja schon ganz nett, mit dem einen oder anderen Café, mit dem einen oder anderen netten Restaurant. Und es ist ja auch schön, sich da einfach mal so durch die einzelnen Karten zu fressen und zu sagen, so, heute gehen wir mal dahin, heute gehen wir dahin, da hat es uns doch besser gefallen, dann gehen wir wieder.
Total.
Es ist eigentlich was Alltägliches, aber es ist halt nicht so alltäglich für zwei Elternteile unter der Woche. Und deshalb fand ich es einfach total cool. Und ja, war schön. Und ich habe gesagt, bitte guck, dass du das einfach einrichten kannst. Komm rum, hol mich ab und dann lassen wir es uns gut gehen.
Gute Idee. Sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee.
Und bei dir?
Bei mir war ein Moment, der eigentlich so aus dem Off kam, weil ich nicht mit gerechnet habe. Ich habe Fußball geguckt und ich habe die Relegation geguckt. Elversberg gegen Heidenheim. Und ich habe ja noch so einen anderen Podcast, wo es um Fußball geht. Und Und ich habe die ganze Saison habe ich Elversberg hochgequatscht. Und mein Podcast-Partner ist Thomas Wagner, der Sky-Reporter. Und der sagte immer, sag mal, spinnst du? Was willst du denn? Also was soll das denn? Ich habe gesagt, die schaffen die Relegation mindestens. Jetzt ist er ja einfach der totale Fußball-Experte und kann Situationen einschätzen und blablabla. Am Ende der Saison stehen die auf Platz 3, Relegation, und er muss als ich weiß nicht, wie lange der schon Fußball macht, 25 Jahre oder 30, keine Ahnung, auf die Knie gehen und sagen, das hat funktioniert, dass du sie hochgequatscht hast, zumindest mal bis zu diesem Zeitpunkt. Jetzt gucken wir mal. So, jetzt wissen wir, aber die Fußballinteressierten wissen, das ist leider nicht gut gegangen, aber es war sehr, sehr, sehr knapp. Also es war wirklich in der letzten, in der Nachspielzeit, ich glaube 12 Sekunden vor Ende schießt Heidenheim das entscheidende Tor und Elversberg steigt nicht auf. Und dann dachte ich mir so, okay, alles klar. Und dann sehe ich ein Interview mit dem jungen Elversberger Spieler Fisnik Aslani. Und ich war berührt von einem Interview. Das ist mir, ich glaube, das ist mir noch nie passiert, glaube ich. Und zwar deshalb, weil dieser junge Mann mit 22 schildert, wie es ihm geht. Der sagt gar nicht so sehr, wie das Spiel war. Der sagt gar nicht so sehr, was für ein Verlust das ist und keine Ahnung und rechtfertigt sich da oder so. Sondern er sagt, dass das sau wehtut. Er sagt, dass sinngemäß, dass das ein brutaler Niederschlag ist. Also der nimmt Worte in den Mund und beschreibt seine Situation so authentisch und so sympathisch. Jetzt bist du deutlich länger im Fußball, auch tief drin. Und wir sprechen immer mal wieder darüber, dass es so Ausnahmeerscheinungen im Fußball gibt, die plötzlich deshalb so besonders werden, weil sie halt einfach wahnsinnige Menschen sind. Super selten. Vor allen Dingen dann mit 22. Dann dachte ich mir so, okay, wow, also ich habe diesen Namen schon mal gehört, klar. Und guck mir dann seinen Instagram-Kanal an. Und dieser Instagram-Kanal ist voll von solchen Momenten, wo du dir denkst, das gibt's doch nicht. Wo nimmt dieser junge Mann das alles her? Dass ein Moment zum Beispiel, also er ist eigentlich voller Mental Health-Momente, dieser Kanal, deshalb empfehle ich den jetzt einfach, weil du einfach, da gibt's einen Moment, wo er eigentlich nichts, eigentlich so ein Klassiker eigentlich im Fußball, da ist ein Mädchen mit Trisomie 21, Riesenfan von Aslani, möchte ein Trikot geschenkt bekommen. Der trifft sich mit ihr und redet mit ihr und du merkst, das ist da keine Pflichterfüllung, sondern der hat Bock da drauf. Der weiß, was das bedeutet. Der setzt sich mit diesem Mädchen auseinander. Dann nimmt er die einmal in den Arm, dann nimmt er die zweimal in den Arm, dann nimmt er die dreimal in den Arm und jedes Mal denkst du, da ist keine Barriere zwischen diesen beiden Menschen. Also es hat nichts mit Liebe oder so zu tun, sondern du merkst einfach, ja doch, irgendwie was mit Liebe zu tun. Insofern, als da zwei Menschen etwas austauschen. Und das hat mir, also jetzt, du weißt ja, dass ich im Fußball das ein oder andere Beratungsmandat habe. Und deshalb weiß ich natürlich auch um die Härten des Fußballs und was für ein Geschäft das ist. Und weiß aber auch, dass ein Spieler, der gerade auch so gehypt wird, der gejagt wird von 4 oder 5 Bundesliga-Clubs, der ausgeliehen ist von Hoffenheim nach Elversberg, der gewachsen ist innerhalb dieser Ausleihe in Elversberg. Und dann hast du wieder Hoffnung. Also du hast Hoffnung, was den Fußball angeht. Du hast aber auch Hoffnung, dass es Menschen gibt, die in der Öffentlichkeit stehen, die sowas transportieren, was ja wichtig ist. Deshalb wichtig ist, weil wir daran auch wieder erkennen können, wenn wir genau hingucken. Es gibt diese Menschen und es ist gut und es ist wichtig, dass es sie gibt, denn sie transportieren so eine Art von Grundwärme und eine Art von Authentizität, die wichtig ist. Und das war mein Mental Health Moment der Woche. Also erstmal völlig unspektakulär und dann tauchst du so ein in die Welt des Fisnik Aslani. Ich spule mal zurück, des Fisnik Aslani. Und du denkst einfach, toll, dass es solche Menschen gibt. Super Bereicherung für den Fußball, super Bereicherung, aber auch für alle, die nichts mit dem Fußball zu tun haben. Also deshalb, wenn ihr keinen Bock auf Fußball habt, aber trotzdem auf einen guten Menschen, Instagram, Fisnik Aslani, Aslani. Einfach mal gucken.
Hört sich auch wie ein Beratungsmandat an.
Ja. Wäre ich stolz drauf. Da wäre ich in der Tat stolz drauf auf so einen Mandanten.
Ja, ja, toll. Toll. Ja,
sehr schön.
Aber erstmal zeigt es deinen Fußball-Sachverstand auf der einen Seite, dass du die Elversberger nahezu hochgequatscht hast. Und zweitens, wie letztendlich so ein Spiel, ich meine, rein jetzt, dadurch, dass es ein Relegationsspiel war, hatte es natürlich, und auch vor allen Dingen mit dem Hinspiel 2-2, hatte es ja schon einen gewissen Thrill. Aber ganz nüchtern, wenn du dir die Partie anguckst und denkst dir, es spielt Heidenheim gegen Elversberg, da denkst du dir, läuft auch irgendwas auf ARD parallel, was ich mir angucken könnte. Ne? Und aber das ist halt das Schöne. Und Elversberg, vielleicht darf ich das noch ein bisschen ergänzen. Wir haben mit Bayer Leverkusen als Champions League-Teilnehmer zu der Zeit in Elversberg ein Pokalspiel gehabt, was wir 4-3 verloren haben. Ich durfte das Spiel mit betreuen als Arzt, da ist auf der Bank. Und dieses 4-3 für Elversberg, die waren damals in der dritten Liga. Nee, Moment. Mhm. In der Regionalliga. Die waren Regionalligist. In der
Regionalliga.
Mhm. Und die haben sich das nicht ergaunert, sondern die haben wirklich richtig gut Fußball gespielt. Und die ganze Atmosphäre, die Ruhe, die die Mannschaft ausgestrahlt hat und so weiter und so fort. Und dann habe ich, weil wir leider wirklich zu Recht verloren haben als Erstligist, und das hat mir natürlich doppelt, dreifach wehgetan. Aber da muss man wirklich sagen, ich hatte unheimlich hohen Respekt vor Elversberg und habe mir gedacht, also wenn die wirklich so Fußball spielen, dann werden die locker aufsteigen und auch sich weiterentwickeln, aber dass es dann fast wie so ein Durchmarsch in die erste Liga ist, das hätte ich dann tatsächlich der Mannschaft oder dem Verein nicht zugetraut, aber wie gesagt, spricht auch für deinen Sachverstand.
Ja, lieben Dank, das klingt wie Musik in meinen Ohren, wo wir auch dann beim Thema sind. Also eins noch, man muss sagen, dass es wirklich der schönste Fußball ist der zweiten Bundesliga, die den gespielt haben, also mit Abstand. Und ich dann so gedacht habe, naja, also gegen diesen Rumpelfußball von Heidenheim ist es ungerecht, dass sie dieses Spiel nicht gewonnen haben, beziehungsweise die Relegation nicht gewonnen hätten. Es wäre wirklich eine Bereicherung gewesen, nicht nur, weil da auch was wächst in Elversberg. Ich kenne jetzt zufällig auch denjenigen, der hinter diesem Verein steht und steckt. Und das langsam gewachsen ist, aber auch wahnsinnig gut und gesund, und dann einfach diesen Fußball, den sie spielen, das ist schon alleine gut für die Seele, dass es sowas heutzutage noch gibt und auch so eine Art von Fußballwunder. Aber naja, ich habe das früh gesehen in der Tat und ich wusste auch, was da passiert. Ja, aber ich glaube auch an Märchen. Ich glaube, vielleicht wird das ja nochmal, wird schwer. Jetzt wird es schwer, wo viele natürlich auf den Verein verlassen, der Trainer ist weg. Wahrscheinlich, also das wird eine ganz schwierige Geschichte. Aber lass uns über Musik reden und lass uns über die Zutaten reden, die glücklich machen, natürlich auch zur Musik gehören. Also ich habe es auch angesprochen als Teaser in der letzten Folge noch, also die Neurotransmitter Dopamin und Serotonin und alles das, was Musik freisetzen kann. Und nicht umsonst gibt es ja unter anderem Musiktherapie. Es gibt, keine Ahnung, große Meister aus der Klassik, die Menschen mit ihrer Musik geheilt haben. Es gibt Menschen, die, keine Ahnung, aus einem Koma, Wachkoma entwachen oder erwacht sind. Teilweise, wenn sie eine bestimmte Musik gehört haben. Also die Kraft und die Energie von Musik ist, glaube ich, medizinisch unbestritten, erwiesen mehrfach. Und was das mit der Seele macht, das ist etwas, glaube ich, jeder, der ein bisschen affin ist für Musik, der hat vielleicht auch das eine oder andere Konzert schon erlebt oder ja, doch, war schon irgendwie, hat das auch mal hautnah erlebt, was nochmal was anderes ist, als stumpf von Spotify sich Songs runterzuladen. Auch völlig okay, aber ich glaube, einfach nochmal so ein Live-Erlebnis zu haben, bin ich immer gespannt, was du so erzählst, Ich weiß ja, dass du ab und zu mal auch auf Konzerte gehst, was du so mitnehmen kannst. Aber welche Musik, Quatsch, welchen Stellenwert hat Musik für dich?
Also von den Medien, die wir nutzen, um, ja, sagen wir mal, uns auch emotional beeinflussen zu lassen, sei es beruhigend, sei es anregend, sei es motivierend, glaube ich, ist die Musik, also zumindest kann ich das für mich, denke ich, schon klar beantworten, ist die Musik die klare Nummer eins. Also ich bin, ich lese sehr gerne, ich schaue auch gerne das ein oder andere, den ein oder anderen Film, wo ich natürlich auch sicherlich emotional etwas mit verbinde. Aber spätestens wenn man sich den ein oder anderen Soundtrack zu einem Film anhört, dann wird einem klar, dass eigentlich der Sound in dem Film einen noch zusätzlich mitgepackt hat. Und deshalb ist meiner Meinung nach, also zumindest auf meiner Skala, ist die Musik ganz weit oben als auch Stimmungsbarometer und auch Stimmungsmacher bei mir zumindest. Und deshalb, ich habe im ersten Moment, vielleicht darf ich das sagen, ich habe gedacht, oh, was ist das denn für ein langweiliges Thema wie Musik und mentale Gesundheit, was will der? Und dann denke ich mir, okay, gucke ich mir an, höre ich mir an und so ein bisschen im Kopf und denke mir, ja klar, natürlich, hätten wir viel früher oder auch ich vielleicht, hätte ich ja viel früher drauf kommen müssen. Weil es einfach ein unheimlich energetisches Medium einfach ist. Und auch da ist ja wiederum das Schöne, dass man sehr, sehr früh mit diesem Medium Erfahrung sammeln kann, weil bis man lesen kann, dauert es immer ein bisschen. Das muss man sich erarbeiten und im wahrsten Sinne des Wortes lernen. Fernsehen wird natürlich als kleines Kind auch meistens verpönt. Das war früher schon so, ist heute natürlich auch so. In der Regel, sage ich immer dazu, in der Regel. Und Musik ist allerdings ein Medium, mit dem man unheimlich früh, wenn man Glück hat, auch schon noch im Mutterleib konfrontiert wird. Und alleine einfach mal auch, es geht ja so ein bisschen bei dem Thema auch medizinische Wirksamkeit. Gibt es natürlich Musik mit, wie man immer so schön sagt, Beats per Minute. Ne? Oder Ufta-Ufta-Ufta-Ta halt. Ne? Und es gibt Studien darüber, die belegen, dass Musik mit so, sagen wir mal, 60, 70 Schlägen pro Minute, 80 Schlägen pro Minute, besonders wirksam ist, um Stressabbau und Entspannung zu empfinden. Und da denke ich mir, ja, ist doch klar. Weil das ist ja im Grunde vergleichbar mit einem Ruhepuls. Jetzt nicht bei einem durchtrainierten Apnoe-Taucher. Ja, der kommt vielleicht auf einen Ruhepuls, der liegt noch deutlich niedriger. Aber wenn man jetzt im Mutterleib roundabout 9 Monate ausgebrütet wird und hat permanent Beats per Minute als Herzschlag, dann wird man ja im Grunde mit diesem Rhythmus im wahrsten Sinne des Wortes ja schon gebaut. Ja. Und deshalb ist natürlich das Thema Musik einfach, denke ich, wie ein Element, kann man fast sagen.
Ja, wie soll ich sagen? Also jetzt bin ich ja jemand, der mit Musik groß geworden ist, für den Musik immer das Lebenselixier gewesen ist. Musik ist immer um mich herum gewesen. Wenn du so lange beim Radio gearbeitet hast wie ich, dann ist es natürlich einfach auch ein Riesenprivileg, auch Musik immer um sich herum zu haben, aber natürlich nicht nur das, was du da selber abspielst, sondern eben einfach auch Live-Konzerte. Mein Vater, logischerweise, hat mich nochmal ganz anders erzogen. Das ist jemand, der zum Beispiel auf den großen Stücke auf den Jazz hält, Klassik. Also ich hatte irgendwie einen wilden Mix auch als Grundlage, irgendwie als Jugendlicher schon. Für mich war aber auch immer, ich habe mich da nie mit beschäftigt, was löst das eigentlich aus? Natürlich wusste ich natürlich einfach klar, was es in mir bewirkt und das ist, bin zum Beispiel auch immer jemand gewesen, lange bevor ich mich mit überhaupt mit solchen Themen beschäftigt habe, der es geliebt hat, laut zu singen im Auto. Und ich merkte dann auch, also bis zur Heiserkeit, also wirklich, wirklich bis zum Kotzen teilweise, wenn ich, oder kurz davor zumindest, wenn ich mal einfach irgendwie das gebraucht habe, also war noch mein Katalysator ganz oft. Jetzt zum Beispiel komponiere ich irgendwie für meine Tochter zum Beispiel ihre Lieblingsgeschichten, die ich mir selber ausdenke, mache ich Songs dazu. Und wir hören uns dann die Songs, also quasi die Geschichte als Songversion nochmal an. Und sie hat es langsam, man kriegt sie so Papas Playlist irgendwie mit dazu. Insofern. Und man merkt dann auch was Kinder irgendwie einfach auch plötzlich fängt sie an zu tanzen und du merkst, dass das, was das freisetzt alles, ja. Und du merkst sofort einfach auch die Wirkung von Musik. Mir war lange Zeit nicht klar, dass das eine Allround-Pille ist eigentlich für die Gesundheit. Weil du ganz klar, zum Beispiel war mir gar nicht bewusst, dass Musik bei Menschen mit Demenz helfen kann. Also Erinnerungen zu aktivieren zum Beispiel, die Lebensqualität zu verbessern. Dass Musiktherapie, Behandlung von, also in der Behandlung von Angststörungen eingesetzt wird. Dass Depressionen, Menschen mit Depressionen, mit Musik behandelt werden können, also dass es eine unterstützende Rolle zumindest einnimmt. Es gibt die Studien darüber, dass Musik zur Schmerzbewältigung unterstützend wirken kann, Reduzierung von Angstzuständen ist ein großes Thema. Selbst die Verbesserung von kognitiven Funktionen. Also Musik kann zum Beispiel einfach das Gedächtnis, Konzentration, Aufmerksamkeit fördern. Gerade besonders bei älteren Menschen, deshalb weiß ich auch ganz genau noch, dass meine Großmutter irgendwann so ab Mitte des Lebens wahnsinnig viel Musik gehört hat, also bis zum Ende. Und das war ihr Lebenselixier und jetzt weiß man natürlich auch warum. Und das sind so alles jetzt mal so kurz angerissen, einfach Themen, die wir vielleicht einfach so gar nicht auf der Pfanne haben. Aber wenn man einfach auch sieht, wenn man ein bisschen in der Historie guckt, dann gibt es eben einfach ganz viele Anzeichen dafür, dass es eben einfach auch damals die Rockstars der Antike quasi, ja, egal ob das die großen Komponisten sind wie Beethoven und Co., also waren da viele dabei, die wahnsinnig depressiv waren und die sich selbst therapiert haben, einfach weil sie Songs geschrieben haben. Und wenn du dir heute mal manchmal Musiker anguckst und interviewst, und ich hatte ja dann irgendwie durch den Job lange Zeit immer wieder auch die Möglichkeit, Menschen zu interviewen, dann gibt es da nicht eine nicht unbedingt eine kleine Zahl von Musikerinnen und Musikern, die deshalb Musiker geworden sind, um sich selbst zu therapieren, weil die nämlich teilweise, sagen sie auch über sich selber, ähnlich drastisch, wie ich das jetzt sage, was am Sträußchen hatten und gemerkt haben, oh, irgendwie brauche ich einen Katalysator. Oder aber auch, das gibt einen meiner Lieblingsmusiker, Singer-Songwriter J.P. Cooper, der sehr öffentlich gemacht hat, dass seine Frau, die er über alles liebt, stark depressiv ist und er deshalb einfach auch die Musik als Katalysator benutzt hat und nicht nur für sich, sondern auch für seine Frau. Und daraus sind ganz tolle Songs geworden. Wer jemals bei einem J.P. Cooper-Konzert war, wenn ihr es nicht gewesen seid, das ist jetzt kein riesen Superstar, aber guckt es euch an. Weil es einfach Wahnsinn ist. Also das ist jemand, der live besser singt als auf Platte, wollte ich gerade sagen. Also besser singt als auf irgendeinem Download von ihm selbst. Teddy Swims, ein unfassbarer Musiker, Internetstar, also Instagram-Star eigentlich, YouTube-Star und dann in die Realität rüber geschwappt ist, bei YouTube ein Star wurde und jetzt Superstar geworden ist. Der selber einfach auch immer mal wieder über Depressionen gesprochen hat und man sieht auch an, dass er dann vielleicht auch die ein oder andere Sache in seinem Leben mitgenommen hat, die ihn durchaus gezeichnet hat. Und das sieht man auch an den ganzen Tattoos, die er überall trägt, im Gesicht, im Kopf, überall. Ist schon eine krasse, krasse Erscheinung. Hört man dann diese Stimme, denkst du, bitte, was ist denn das für eine Stimme? Wie geht das? Und ein Satz noch dazu, es gibt eine Band aus den, ich glaube, 80ern oder 90ern, Journey, Don't Stop Believing, Riesenhit gewesen. Da glaubst du eigentlich, dass Steve Perry, der Sänger damals, dass niemand das besser singen kann. Und es gibt eine Sequenz bei YouTube, wo Teddy Swims, wie ich gerade genannt habe, diesen Song anspielt, nur mit wird mit Klavier begleitet. Und du denkst wirklich, du kriegst kompletto tutti von innen Gänsehaut, weil du merkst, dass eine Eigentherapie ist. Ganz eindeutig. Da singt sich jemand wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, das kennt man ja auch, diesen Begriff, die Seele aus dem Leib. Unfassbar. Und Entschuldigung für diesen Monolog jetzt, aber man merkt vielleicht einfach auch, dass das ganze Thema Musik ist, glaube ich, für uns Menschen natürlich auch immer da gewesen. Und es ist da und auch die Swifties werden bestimmt begeistert sein, nach wie vor über ihre Künstlerin. Aber was es auslöst, das ist eigentlich das Entscheidende. Und dann sind wir noch lange nicht bei dem Community-Gedanken und Zusammenhalt unter den Fanbases und so weiter und so fort. Das wir ja auch wiederum vom Fußball kennen.
Also erstmal, du kannst... Erzähl bitte einfach weiter, ich höre dir einfach gerne zu. Weil du kommst da, du hast ich denke, ich darf das sagen, das Glück gehabt, dass du ja auch eben fürs Radio gearbeitet hast. Mhm. Und da war sicherlich das Thema Musik auch elementarer Bestandteil. JP Cooper kann ich nur bestätigen. Ich habe leider noch nicht das Vergnügen gehabt, den Kerl live zu erleben, aber die Songs sind top, also wirklich absolut top. Und wenn man die nicht kennt, also einfach mal reinhören, ist wirklich unheimlich melodisch teilweise und auch fast jedes Lied eine eigene Story, also es ist wirklich ganz, ganz toll, muss man wirklich sagen. Aber umso schöner ist, man merkt ja, wenn man über das Thema spricht, wie man dann schon also so ins Schwelgen gerät und ins Schöne einfach, also sich selber wirklich gute Gedanken auch produziert. Und das Schöne ist ja auch wenn so Dinge wie klassische Musik, instrumentale Musik oder auch so typische Naturklänge, die man melodisch verarbeitet, dass die letztendlich das Nervensystem beruhigen. Aber es geht ja auch nicht immer nur um Beruhigung oder Entspannung oder Stressabbau, sondern es geht ja auch dann teilweise darum, sich einfach einen Stimmungskick zu holen. Und das Tolle ist ja, da ist ja für jeden einfach was dabei. Also ob das Kindermusik ist, ob das Rap ist, ob das Heavy Metal ist, spielt gar keine Rolle. Also man braucht da auch gar nicht drüber diskutieren, was gute oder weniger gute Musik ist. Das gibt's nicht. Letztendlich gibt's nur das, was man damit verbindet, das, was man sich da an Energie auch holt und ja. Was ja auch unheimlich toll ist. Ist ja, wenn man auf so Festivals ist oder auf Konzerten, in teilweise riesigen Hallen, wo es stickig ist, wo der Stehplatzbereich wirklich, wo die Haut an Haut stehen und so weiter und so fort. Auf den Konzerten, ich hatte das Glück, dass ich viele Konzerte wirklich besuchen durfte, im kleinen und im großen Rahmen. Aber ich kann mir an eigentlich kein Konzert erinnern, wo es zum Beispiel zu Ausschreitungen kam. Also, dass mal einer kollabiert und so. Das ja, aber Ausschreitungen. Also, dass wirklich der jemand dem anderen an die Gurgel gegangen ist. Oder dass es Auseinandersetzungen gab. Also Stress, Beef auf der Tribüne. Also, warum? Weil man hat natürlich in diesem musikalischen Gemenge, in dieser Gemengelage, hat man schon irgendwo wie so eine Art soziale Verbindung zueinander und so ein Zugehörigkeitsgefühl. Und wenn man das sieht und dann teilweise auch die Künstler, die dann 90, 100, 120 Minuten da abliefern, körperlich ausgelaugt und sieht, wie die Leute darauf anspringen, das ist etwas, das kann man gar nicht so richtig beschreiben, was das mit einem macht. Also es sind auch sicherlich, du hast das Thema Dopamin und Serotonin angesprochen, unsere Glücksbärschi-Hormone. Aber es ist trotzdem noch mal was anderes, weil Dopamin und Serotonin werden ja auch in anderem Zusammenhang ausgeschüttet. Aber diese musikalische Hormondosis, die man bekommt, die ist ja schon fast auf einem anderen Niveau. Also die ist wirklich wie in einer, als würde man das komplett anders erleben, wie in einer anderen Realität, in einer anderen Welt, also Gefühlswelt auch. Und das ist natürlich schon enorm. Und auf der anderen Seite haben wir, wie so vieles mittlerweile in unserem Leben, und es wird eher immer mehr dazu kommen, wir leben halt in einem absoluten Überfluss. Und wir leben natürlich auch in einem musikalischen Überfluss. Und klar, einmal durch die Möglichkeiten, auf Musik zurückzugreifen. Du hast eben, und ich denke, das war kein Versprecher, sondern weil du einfach auch die Zeiten noch kennst, von der Platte gesprochen. Und aber das war die Realität. Ne? Genauso auch wie dann später die Kassette oder dann kam die CD. Das Entscheidende war allerdings, man musste sich das meistens dann kaufen und es war sehr aufwendig zu kopieren teilweise, ja. Und heutzutage ist ja so, ist ja auch der frühere oder ehemalige Werbeslogan gewesen für den iPod oder das iPod, 1000 Songs in deiner Tasche. Aber genau das ist natürlich manchmal auch das Problem, weil diese 1000 Songs kann man gar nicht hören. Und 10.000 auch nicht, geschweige denn Millionen. Und ich bin aber teilweise sehr froh um Apps wie Spotify und Co., weil man dann natürlich echt mal auch stöbern kann. Und was auch ganz toll ist, wenn dann die Kinder in das Alter kommen, dass sie dann auch die ein oder andere App runterladen dürfen und dann anfangen mit dir zu diskutieren, was denn auf die Playlists soll, zum Beispiel für den Urlaub, das ist auch toll, weil es eine ganz neue Diskussionsgrundlage. Und dann merkst du einfach mal, okay, was hören deine Kinder denn eigentlich? Klar, ab und zu kriegst du es auch durch die Tür mit oder wenn die eine Box anschließen und so weiter, aber trotzdem möchte man ja auch irgendwo wissen, okay, wo fühlt sich mein Kind wohl? Mit welcher Musik, mit welchen Künstlern, welche sind es englische Titel, die sie vielleicht nur halb verstehen am Anfang, sind es deutsche Titel und wenn ja, was sind das für deutsche Titel, worum geht's da? Und das ist schon auch familiär verbindend.
Und vor allen Dingen ist es ja auch so, und das ist etwas, was mir immer wieder auch, man verbindet ganz viel mit Musik, also du hast was du mit einzelnen Songs teilweise verknüpfst, ja, ob das der erste Kuss ist, ob das der erste Urlaub ist, ob das der Lieblingssong deiner Großmutter ist, den du normalerweise nie dir auf den Playlist laden würdest, ob das, was auch immer. Man hat irgendwie immer wieder solche Momente und das ist kaum etwas, was, und das ist auch jedes Mal, kannst du alleine durch Musiker diese Momente zurückholen. Also sowohl positiv als auch negativ. Und manchmal ist es auch ganz gut, das Negative auch nochmal zurückzuholen, einfach weil es manchmal auch ganz gut ist, nochmal sich in so eine Stimmung zu versetzen. Und das kann ja niemand anderes besser als Musik, weil du einfach, natürlich kannst du mit jemandem reden, aber Musik hat halt einfach auch etwas, was direkt ins, wenn man das zulassen kann und wenn man damit arbeiten kann, auch direkt ins Herz geht. Also es ist was sehr Pures. Und du musst nicht viel erklären, sondern es verbindet oder es beziehungsweise es interpretieren oder es steht auch bei vielen für was Ähnliches, also je nachdem, was das für ein Song ist. Also guck dir mal an, Klassiker, ich kann ihn nicht mehr hören, aber das ist dann auch irgendwie wahrscheinlich durchs Radio und auch durchgenudelt. Aber wenn du die Panflöte von Celine Dion und My Heart Will Go On hörst, wie viele Menschen da alles Mögliche mit verbinden, nur mit diesem, wenn die Panflöte losgeht, ja. Da gibt es ja Übereinstimmungen, aber dass das kracht. Und du hast was beschrieben, was ich auch wahnsinnig heilsam finde, nämlich dieses besondere Gefühl auch bei Live-Konzerten. Ich habe immer den Eindruck, man sucht sich so ein bisschen einfach auch das Live-Konzert aus, das man gerade braucht und kann das wiederum als Katalysator oder Motivationstool oder was auch immer benutzen, was man gerade braucht. Ich kann mich zum Beispiel auch total daran erinnern, dass es die besten Konzerte, die ich hatte, waren eigentlich die Konzerte der Foo Fighters, obwohl ich normalerweise, also ich war jetzt irgendwie immer lange Zeit wirklich die Rockfraktion. Zu den Foo Fighters bin ich ziemlich später gekommen. Aber wenn du dann diese Wucht erlebst bei so einem Konzert, aber trotzdem diese Grund-Happiness, die ausgestrahlt wird bei so einem Konzert, liegt natürlich auch vieles ein bisschen an den Protagonisten selber. Also wenn du diesen Frontman Dave Grohl siehst, dann ist das ja schon ein Tier erstens, aber auch zweitens jemand, der eine unglaubliche, auf eine sympathische Art und Weise ist ein Superstar, aber er ist kein Superstar. Also er ist nicht so Madonna-esk zum Beispiel, also so einfach, die dann einfach so eine Geschichte um sich herum aufbaut, sondern der steht halt einfach jeden Abend mit einem Holzfällerhemd und Jeans da und Chucks oder Vans und dann war's das. So, und dann, der braucht nicht viel. Und er weiß ganz genau, er hat eine gewisse Wirkung. Und auch das ist ja ein Faktor der Musik, dass du eine gewisse Pureness auch erleben kannst, die du in einer Welt, wo alles Verpackung ist, oder vieles Verpackung ist, die einem ja so ein bisschen abgeht. Und klar ist es halt so wirklich ein Plädoyer für Musik, aber es ist auch ein Plädoyer für, guckt euch das mal auch live an. Was war das beste Live-Konzert, das du hattest?
Boah, das ist schwer zu sagen. Weil ich habe schon so fast querbeet in verschiedene Musikrichtungen oder verschiedene Musikrichtungen dann besucht, kann ich schwer sagen. weil manchmal hängt es ja auch so ein bisschen von den Emotionen dann auch während des Konzerts ab, weil manchmal hast du eher den Wunsch, dass es einfach fast eine durchgehende Party ist. Und da gibt es ja wirklich Künstler, die können dann ein Knallerlied, also auch Tanzlied und gute Launelied hintereinander von sich geben. Und dann gibt es aber auch Konzerte, wo zum Beispiel vor kurzem waren wir, habe ich glaube ich erzählt, über den Valentinstag, den letzten, waren wir bei einem Candlelight-Konzert. Ja, da waren 4 Streicher. Die haben Sachen gespielt vor, ich glaube, lasset 120, 130 Leute gewesen sein. Aber absolut top. Und diese Atmosphäre, die da kreiert wurde, großartig. Deshalb kann ich es schwer beantworten, tatsächlich. Weiß ich, ob du ein Favorite hast, wo du sagst, na gut, klar, JP Cooper hast du ja schon genannt. Foo Fighters fandst du.
Ja. Ach nee, also ich bin da, ja, das sind jetzt die Favorites. Wahrscheinlich gehört aber auch noch bestimmt jemand wie Gregory Porter mit dazu. Es gehört bestimmt auch jemand wie Teddy Swims, habe ich erwähnt. Das ist garantiert jemand, den habe ich noch nie live gesehen. Leider. Immer waren die Konzerte sofort ausverkauft, wenn sie bei Eventim irgendwie eingestellt wurden. Das werde ich nachholen müssen. Sicher schon auch, es gab ein sehr schönes Konzept bei dem Radiosender, bei dem ich lange, lange war. Und das ist auch so ein bisschen erschreckend. Es gibt bei SWR3 gibt es das SWR3 New Pop Festival. Das ist, glaube ich, das erste Mal 96 oder so war das erste. Nein, 95 war das erste, augenscheinlich, weil jetzt sind es 30 Jahre, es ist jetzt 30 Jahre. Ich bin eingeladen zum 30-jährigen Jubiläum. Es ist auch ein bisschen spooky. Daran merkt man, dass man nicht mehr ganz 25 ist. Aber gut. Interessant ist aber, dass das Konzept dieses SWR3 New Pop Festivals das ist, dass quasi Künstler gescoutet werden in anderen Ländern, die da schon bekannt sind, die aber in Deutschland noch nicht bekannt sind, die dann quasi relativ günstig zu buchen sind, Entschuldigung, die relativ günstig deshalb zu buchen sind, dann werden sie von SWR3 gespielt, weil sie gebucht werden fürs New Pop Festival, werden hier in Deutschland zum Star und du guckst dir dann quasi für relativ wenig Geld, weil sie günstig gebucht wurden damals, guckst dir für relativ wenig Geld diese Konzerte an. Und das ist in 3 Tage, du kannst dir alle Konzerte angucken, weil die zeitversetzt sind und die sind in krassen Locations. Das findet in den Baden-Baden statt. Dann hast du einmal das alte Theater in Baden-Baden. Das ist so ein Barocktheater. In diesem Barocktheater habe ich dann irgendwie Leute gesehen, wie Anastasia, auch J.P. Cooper zum Beispiel. Den habe ich da auf diesem New Pop Festival, das ist mir nicht so dankbar, Danke Thomas Jung und Gregor Friedl. Gregor Friedl ist Musikchef und Thomas Jung ist der Programmchef dieses Senders. Shoutout, liebe Grüße, lieber Thomas. Und danke für die Einladung für das 30-Jährige im September. Ich komme gerne. Und diese Konzepte liebe ich total, weil du einfach in diesen geilen Locations in Baden-Baden, niemand würde vermuten, dass es in Baden-Baden ein Festival gibt. Aber es gibt eben das Theater, dann gibt es das Festspielhaus in Baden-Baden, ein altes TV-Studio, wo solche Konzerte stattfinden. Und du bist sehr nah dran und es sind immer ausnahmslos gute Acts. Deshalb lohnt sich das. Und was ich toll finde, und da schließt sich der Kreis wieder, was ich toll finde, ist, es gibt so wahnsinnig viele tolle, tolle, tolle Festivals, Konzertkonzepte. Und du kannst jedes Mal einen anderen Charakter haben. Du kannst jedes Mal ein anderes Setting haben. Es gibt in Dänemark, in der Nähe von Svendborg, auf dem Schloss Egeskå, gibt es das Heartland Festival. Und zwar um so ein Schloss drumherum. Das ist eines der größten Schlösser in Dänemark, wo du glampen kannst, wo du auf einem hohen, sehr, sehr hohen Niveau so ein bisschen Luxusfestival, und da spielt dieses Jahr Justin Timberlake. Wer jemals Justin Timberlake gesehen hat, ich habe den in Kopenhagen gesehen letztes Jahr, was da passiert, ist Magie. Also dieser Typ, da habe ich interviewt, da war ich noch kleiner Moderator und der hatte seine Mama dabei, da hat er noch bei NSYNC gespielt. Da sind die Mamas mitgekommen, weil die minderjährig waren und das gar nicht, die gar keine Interviews einfach so geben durften und auch nicht reisen durften. Und da habe ich den einmal interviewt. Jetzt ist er erwachsen geworden und was da passiert auf so einem Konzert ist wirklich Magie. 2,5 Stunden kannst du nicht fassen, was da passiert. Es ist wirklich, kann man auch nicht beschreiben. Wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, geht dahin. Auch wenn ihr ihn immer noch verbucht unter Boyband und ihn nicht leiden könnt, macht es trotzdem. Und dieses Heartland Festival, um das noch abschließend zu sagen, hat wiederum einen anderen Charakter, wenn man halt einfach ein bisschen Karneval, weiß ich nicht, wenn man sich nicht in den Matsch stellen will und headbangen will, ist das krasse Gegenteil dazu. Auch wieder toll. Und das kann alles Musik leisten. Ja. Weißt du, und das ist so toll. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Settings, Stimmungen. Justin Timberlake in der Halle in Kopenhagen ist sicher anders als ein Justin Timberlake im Heartland Festival. Mhm. Gleicher Künstler, wahrscheinlich dasselbe Setup, aber komplett anders.
Ja, atmosphärisch allein schon.
Genau.
Und aber Timberlake kann ich nur zurückgeben, da habe ich das Glück gehabt, ich glaube 4 Konzerte habe ich schon sehen können.
Oha.
Und der ist, ja, das ist, und würde auch jedes Mal nochmal zum Konzert gehen, das ist einfach top. Musikalisch top, dann spielt der Kerl auch noch zig Instrumente. Was richtig spannend ist, ist, wenn du das erste Mal mit deinen Kindern zu einem Konzert gehst, weil irgendwann trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen musikalisch und es ist teilweise auch sehr schwer, auf einen Nenner zu kommen. Und das Schöne ist aber, den ein oder anderen gemeinsamen Nenner haben wir tatsächlich. Peter Fox ist einer. Also den hören die Kinder gerne, den hören wir jetzt, also meine Frau und ich auch sehr gerne, live großartig, genauso wie Seed, wenn die auf Tour sind mit Peter Fox zusammen. Und ich muss natürlich nochmal zurück zu deiner Frage, ob es so ein Konzert gab, was das vielleicht ein ganz besonderes gewesen ist. Ja, natürlich, völlig, also allein schon ist ja schon eine Unverschämtheit, dass ich das vergessen konnte. Und zwar der 11.07.1992. Mhm. Köln, Müngersdorfer Stadion, 65.000 Leute, Michael Jackson Dangerous Tour. Jetzt war ich zu dem Zeitpunkt jungfräuliche 14 Jahre alt und gar keine Chance, an Karten zu kommen. Also erstens war das ja jetzt nicht so wie heutzutage. Man klingt sich 1992, man klingt sich ins Internet ein, Eventim und so weiter. Nee, das war mit Anstehen, Übernachten vor irgendwelchen Ticketschaltern und so weiter. Aber was eh unmöglich war, meine Eltern hätten damals gar nicht die Karte kaufen können. So, also was habe ich gemacht? Habe ich mir gedacht, so was heutzutage auch noch teilweise Usus ist, man setzt sich auf die Jahnwiese vor dem Kölner Stadion und versucht da ein bisschen was mitzubekommen. So, dann passiert Folgendes. Ich war unterwegs und es gab kleine Haargel-Tuben als Wurfgeschosse, als Geschenke und kleine Milka-Schokoladentafeln. So, die habe ich mir erstmal voll gemacht in zwei Tüten und hatte eine Tüte mit Haargel, eine Tüte mit Milka-Tafeln und war dann auf dem Weg zu den Jahnwiesen. Und einige Meter, also 50, 60, 100, lass es 100 Meter vor mir sein, gingen natürlich zahlreiche Leute und ich sehe, wie bei jemandem aus der Jacke ein Umschlag auf die Erde fällt. So, ich marschiere weiter, weil das haben zig Leute gesehen. Keiner hat sich für den Umschlag interessiert. Ich bin dann irgendwann an dem Umschlag vorbeigekommen, habe den sogar noch einmal vor mir hergetreten und habe mir dann irgendwann gedacht, weil immer noch keiner reagiert hat, heb doch mal den Umschlag auf und guck dir das an. Ich heb den Umschlag auf, sind zwei Karten da drin. Was natürlich im ersten Moment habe ich gedacht, das ist ein Geschenk des Himmels. Im nächsten Moment habe ich gedacht, scheiße, du hast gar nicht geguckt, bei wem das aus der Tasche gefallen ist. Weil die Person läuft gerade zum Eingang und wird todtraurig sein, dass sie nicht in das Konzert kommt, weil die Karten verloren sind. So, dann habe ich den Umschlag, wie gesagt, aufgemacht, die beiden Karten rausgeholt und in dem Moment kam so Kategorie, also so wie ich auch damals einer war, so Straßenköter-Typen auf mich zu. 3, 4, 5 an der Zahl, ich habe sie nicht dann genau gezählt. Dann haben die gesagt, hey, wir haben gesehen, du hast die Karten gefunden. Gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst uns eine oder wir nehmen dir beide ab. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich bin eher allein, ihr Ottos. Hier habt ihr die Karte, habt ihr eine Karte abgegeben und bin mit der anderen Karte, mit einem Sack Haargel, mit einem Sack Milka-Tafeln in das vollbesetzte Müngersdorfer Stadion und habe Michael Jackson, was zu dem Zeitpunkt, ich glaube, nicht nur mein Idol war, sondern weltweit eines der größten Idole, damals völlig alleine mit 14 Jahren, ohne Haare am Bein, habe ich Michael Jackson live gesehen. Und da muss man natürlich sagen, das hatte für den Stellenwert, den Michael Jackson damals hatte, war das natürlich vielleicht das Konzert, zumal ich ja an die Karten gekommen bin, wie die Jungfrau zum Kinde. Und deshalb muss ich das noch mal kurz hier erwähnen.
Sagenhafte Geschichte. Das kann man sich nicht ausdenken. Musst du eigentlich.
Ich muss ein Buch schreiben.
Das musst du. Also du hast da schlummern ja in dir Geschichten, die da wäre ich ja im Leben nicht aufgekommen.
Du holst sie aus mir raus. Du bist ja derjenige, der die aus mir rausholt.
Ja, das habe ich ja irgendwann mal auch gelernt. Nein, Spaß beiseite. aber ich gebe dir eine Geschichte zurück, die nicht vergleichbar schön ist, aber die Faszination ist sehr ähnlich und das hat einfach auch was. Aber das hat etwas, danach habe ich was geändert übrigens. Also ich war, als ich angefangen habe, mit diesem ganzen Radioquatsch war ich erstmal zuständig für irgendwelche Radio, also für Interviews. Musikinterviews. Und dann habe ich irgendwie ganz viele davon gemacht. Und hatte auch irgendwie über die Zeit dann auch sehr viele Idole von mir, die ich interviewen durfte. Und das war natürlich jedes Mal total erhebend. Von Robbie Williams über Whitesnake und über, also egal durch welche Musik, Sparte hindurch, es war immer irgendwie einfach auch irgendwie ein Star dabei, den ich gefeiert habe. Eine Band, die ich aber immer gefeiert habe, war Toto. Also von Africa angefangen über Rosanna und man kennt das irgendwie alles. Und dann kommt irgendwann mein damaliger Programmdirektor und sagt, pass mal auf, uns ist jemand abgesprungen, Toto musst du interviewen. Ich sage, Toto? Nicht dein Ernst. Klar, aber war sehr, sehr, sehr weit weg. ich glaube in Freiburg. Und die Band hatte irgendwie nur Mittagszeit. Und ich dachte, okay, dann mache ich das Interview halt mittags. Und es war wirklich so, dass ich dann da saß und irgendwie dachte so, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Und dann waren es auch noch die Köpfe eigentlich der Band, nämlich Steve Lukather, der Gitarrist, und David Page, der Keyboarder. Was mich irritiert hat, war, dass die mittags im Bademantel mir gegenüber saßen und mit Apfelkornflaschen in der Hand. Die hatten für sich gerade Apfelkorn irgendwie entdeckt. Ein schlimmes Zeug. Und die haben gesagt, pass auf, und wir haben dann einfach immer die nächste Frage, du kannst die nächste Frage stellen, aber du musst noch einen Schluck Apfelkorn trinken. Das endete in einem ganz wilden Apfelkorn-Massaker. Ich war rotzendicht. Tode war nach rotzendicht. Grandioses Interview hinterher. Also ich habe es mir angehört, es war wirklich grandios. Glaube ich.
Gibt es das bestimmt noch auf irgendeiner YouTube-Schleife?
Was, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich hoffe nicht. So, und dann ist Folgendes passiert. Dann gehe ich, dann, also das, die hatten so viel Spaß, dass wir den Nachmittag miteinander verbracht haben. Und dann sagt sie so, wir müssen jetzt mal ins Konzert. Und so, guckst du das Konzert noch an? Ich so, ja klar, ich will das Konzert noch an. Und dann passierte Folgendes. Dann gehst du in die Katakomben. Dann gehst du diese Flight Cases überall. Dann hast du diese Typen, die deine Heroes sind.
Abgefüllt.
Da, das Bild. Du siehst sie im Bademantel noch sitzen, Apfelkorn trinken. Und dann geht das Licht plötzlich aus in der Halle. Das Licht geht an. Und da sitzen oder stehen Superstars auf der Bühne. Das passt überhaupt nicht zusammen. Weil du, das sind dann immer noch die, das sind dann die Superstars, aber du hast sie vorher gesehen, Apfelkorn trinken mit Bademantel. Und die ganze Magie ist weg. Die ganze Magie war weg. Ich habe die ganze Zeit, die sahen top aus auf der Bühne, aber ich habe die ganze Zeit habe ich sie im Bademantel wieder gesehen auf der Bühne. Vielleicht lag es auch einfach an zu viel Apfelkorn, mag ja sein.
Das kann sein.
Aber die Magie war weg. Sie war weg. Und ich habe dann, ich bin zum Programmdirektor gesagt, ich habe hierher, bitteschön, auf Minidisc, glaube ich, das gesamte Interview. Ist toll geworden, glaube ich. Ich werde keine Interviews machen. Feuer mich, ist mir egal. Danach bin ich der Moderator geworden. Ich mache das nicht mehr, weil meine Magie ist am Arsch sonst. Ich kann mir sonst keine Konzerte mehr angucken. Habe ich auch nie wieder. Ich habe hinter Toto war mein letztes Interview. Und danach habe ich keine mehr gemacht, weil sonst wäre die gesamte Magie der Musik weg gewesen. Michael Jackson habe ich einmal, ist an mir vorbei einmal gelaufen, haben wir mit dem Sender Michael Jackson produziert, präsentiert, ist einmal an mir vorbeigelaufen und da war auch die Magie dahin, weil ich gesehen habe, dass der Löcher in der Nase hatte. Und nicht nur die beiden hier, die wir alle
also,
haben.
Also, noch ein paar andere.
Das war ein Geist, der
dafür war. Ja, klar. Ich war damals zu weit weg. Da konnte ich die Nase nicht erkennen. Aber das Konzept
war das die History Tour?
Dangerous Tour.
Dangerous Tour.
Dangerous Tour, ja. Ja, war. Ja, war. War schon top.
Lieber Burik, wir haben eine Musikfolge gemacht und ich bin sehr euphorisiert. Hat mir gut getan. Ich habe, glaube ich, sehr viel Dopamin gerade in mir, dass ich ausschütte.
Lass es raus.
Ich danke dir für die Musikfolge und sehr schön, also die Michael-Jackson-Geschichte ist sensationell, die muss ich mir, das höre ich mir nochmal, also ich mache es selten, dass ich unseren Podcast auch nochmal selber anhöre, die da spule ich vor und das höre ich mir nochmal an, das muss ich mir nochmal geben.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank für heute, vielen Dank für viel Musik in meinen Ohren und ich hoffe, du kannst ein bisschen auch Neurotransmitter ausschütten.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, vielen Dank. Schönes Wochenende an alle. Mit viel Musik, mit viel Emotionen, mit viel Dopamin und Serotonin. Also einfach ein geiles Wochenende.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.